Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Dustin Balsing und moderiere heute aus Hamburg, denn die heutige Sendung wurde von Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg produziert. Wir haben uns einem Thema gewidmet, mit dem jeder vertraut ist und das uns trotzdem ein Mysterium ist. Wir sprechen heute über Träume. Dabei haben wir verschiedenste Ecken beleuchtet. Zum Beispiel sprechen wir mit einem Traumforscher und einer Schamanin über ihre jeweilige Interpretation von Träumen. Menschen, die vom Schicksal gezeichnet sind, erzählen uns, welche Träume sie hatten oder noch haben. Und wir gehen der Frage nach, ob man seinen Traum leben kann. Doch zunächst klären wir, was überhaupt in unserem Kopf passiert, wenn wir träumen. Wenn wir schlafen, begeben wir uns auf die Reise in eine fremde Welt. In dieser Welt verbringen wir gut ein Drittel unseres gesamten Lebens. Hier geben wir die Kontrolle an unser Unterbewusstsein ab und erleben intime Momente der Angst, aber auch des Glücks. Es ist der oft vergessene Teil unseres Lebens, das Leben in der Welt der Träume. Ein Beitrag von Nicolas Baumgartner mit Musik von Helge Schneider.
Wenn wir müde werden, merken wir, dass wir uns nicht mehr richtig konzentrieren können und unsere Gedanken langsamer und wirrer werden. Wenn wir dem Schlafbedürfnis nachgeben, schließen wir die Augen und entspannen uns. Wir atmen tiefer und langsamer und nehmen Umgebungsgeräusche nur noch entfernt wahr. EEG-Messungen mit Elektroden am Kopf zeigen die elektrische Aktivität in diesem Zustand. Wenn sich das Hirn von der konzentrierten Wachheit löst, senkt sich die Frequenz der sogenannten Beta-Wellen zu den regelmäßigen Mustern der Alpha-Wellen. Einige Minuten später beginnt sich dieses Muster zu verändern und noch langsamere, flachere Theta-Wellen erscheinen und lösen allmählich die Alpha-Wellen ab. Wir treten ein in die erste Schlafphase. In diesem Halbschlaf erschlaffen die Muskeln und der Puls sinkt. Manchmal zuckt ein Muskel noch einmal und wir schrecken auf, doch wenige Sekunden später sinken wir wieder in den Schlaf. Die Sinne, die Instrumente unseres Bewusstseins verhallen. Das geordnete Denken verschwimmt und bruchstückhaft tauchen Bilder des Tages wieder auf. Diese Einschlafträume greifen oft Eindrücke auf, die uns unmittelbar vor dem Einschlafen beschäftigt haben. In dieser Phase sind wir relativ leicht zu wecken und wären dann der festen Überzeugung, noch gar nicht geschlafen zu haben. Doch nach etwa 5 Minuten ändert sich das Hirnstrommuster erneut. Die kleinen Theta-Wellen werden ab und zu von knapp einer Sekunde andauernden Wellenstrukturen unterbrochen. Zum einen von den K-Komplexen, einzelne Impulse mit einer viermal höheren Amplitude als die Theta-Wellen, und den Schlafspindeln, einer kurzzeitigen Beschleunigung der Wellen auf fast die doppelte Frequenz. In diesem zweiten Schlafstadium sind wir von der Umgebung abgeschottet und treiben in einem leichten Schlaf. In dieser Phase können schon kurze, eher rationale und gedankenähnlichere Träume entstehen. Würde man uns jetzt wecken, wüssten wir wahrscheinlich, dass wir geschlafen und vielleicht sogar geträumt haben. Nach 10 bis 15 Minuten in der zweiten Schlafphase tauchen wir ab in den Tiefschlaf. Selbst laute Geräusche können uns kaum noch aus dem festen Schlaf wecken. Der Herzschlag und die Atmung sind langsam und unregelmäßig. Die Muskeln sind fast vollständig entspannt. Der Körper regeneriert sich und Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Zellen teilen sich und ergänzen oder ersetzen beschädigtes Gewebe. Im Gehirn beginnen langsame, regelmäßige Delta-Wellen, die Theta-Wellen des flachen Schlafes zu verdrängen. In der dritten Schlafphase tauchen hin und wieder Schlafspindeln und K-Komplexe aus dem Meer der Delta-Wellen auf. Nach wenigen Minuten werden wir von Schlafphase 4 verschluckt und verbringen eine halbe bis dreiviertel Stunde in tiefem Schlaf. In dieser Phase träumen wir eher selten und befinden uns in einer Welt weit jenseits unseres Bewusstseins. Einige von uns werden jetzt trotzdem aktiv und schlafwandeln. Sie schweben zwischen einem Halbwachzustand mit beschränkter Wahrnehmung und dem Schlaf hin und her. Sie können zwar ihre Muskeln bewegen, aber handeln unbewusst und ohne jegliche Erinnerung. Nachdem wir in umgekehrter Reihenfolge wieder die Schlafphasen 3 und 2 durchleben, folgt etwas Neues. Unsere Augen beginnen sich ruckartig unter den geschlossenen Lidern hin und her zu bewegen. Unsere übrigen Muskeln sind jedoch nicht nur schlaff, wir haben uns durch Hormone vollständig gelähmt. Zum Eigenschutz, um zu verhindern, geträumte Bewegungen tatsächlich auszuführen. Denn wir befinden uns im Traumschlaf, in dem das Gehirn so aktiv sein kann wie im wachen Zustand. Schnelle Theta-Wellen der ersten Schlafphase werden von kurzen Ausbrüchen von Alpha-Wellen unterbrochen. Diese Schlafphase wird REM-Schlaf genannt, Englisch für Rapid Eye Movement. Während dieser schnellen Augenbewegungen erleben wir die oft so bizarren, emotionalen und sehr bildhaften Traumgeschichten, deren Botschaften und Sinn die Menschen schon seit Jahrhunderten versuchen zu entschlüsseln. Werden wir jetzt aufgeweckt, können wir uns meistens daran erinnern, geträumt zu haben. Die Erinnerung an den Inhalt verblasst allerdings sehr schnell. Oft bleiben uns nur einzelne Bilder oder Gefühlseindrücke. Wahrscheinlich ist das Vergessen auch eine Art Schutzmechanismus, um zwischen Traumwelt und der wach erlebten Wirklichkeit unterscheiden zu können. Ohne die klare Abgrenzung könnte ein wirres Durcheinander entstehen und das menschliche Sein im Chaos versinken. Zu Beginn der Nacht sind die meisten Träume noch eher banal und drehen sich um Alltägliches aus der unmittelbaren Gegenwart. Erst in der zweiten Nachthälfte werden Träume detaillierter und handlungsreicher. Mit einer Art Zeitverschiebung werden zunehmend Erfahrungen, die bereits einige Tage zurückliegen, in Träumen mit Spielfilmcharakter verarbeitet. Wir wechseln die Schlafphasen mehrfach. Mindestens die Hälfte der Nacht verbringen wir im leichten Schlaf, etwa ein Viertel im Tief- und ein weiteres Viertel im Traumschlaf. Für jede wache Stunde am Tag benötigt Kopf und Körper eine halbe Stunde Erholung. Wenn wir daran sparen, erzielen wir tagsüber nicht dieselben Leistungen, treffen schwere Entscheidungen und können gesundheitliche Folgen davontragen.
Träume und Schlaf ergeben für uns nicht immer einen Sinn. Auch in der Wissenschaft gibt es dazu noch einige offene Fragen. Was wir wissen ist, dass jede Nacht ein Teil von uns auflebt, uns die Verantwortung abnimmt und mit unseren Erwartungen spielt, damit wir wieder bewusst in den nächsten Tag starten können. Und in diesem Sinne, hier sind Seed mit Aufstehen.
Geister sind weg, ich geb dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weg, sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt, wir fahren an den Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt, gestern war's so kalt, heute ist es heiß, Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis, Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten Scheiß, heute ist die Liste heiß und du tanzt, dass ich Gott will deine Kiste preisen, Baby, wach! Ich zähl bis 10, das Leben will ein ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen.
Steh auf, jetzt oder nie, Girl. Zu viel geschlafen und das Leben ist halt vorbei. Ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again.
Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. A brand new you and me, they're just waiting to be. Here's my hand, so meet me half of the way. Sweetheart, we're sharing this day, and I don't wish to stay the way that I am. I
see the circumstances are strange. How I want you to change, but still stay the same. The less that we talk, the more time to try. And while you were sleeping, time passed by.
Oh, baby, lass uns gehen. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das so gut aussehen.
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Träume. Die kalten Wintermonate sind für Obdachlose die schwerste Zeit des Jahres. Andreas lebt auf den Straßen Hamburgs. Nachts schläft er auf einem Parkdeck, tagsüber arbeitet er als Ehrenamtlicher in einer Anlaufstelle für Obdachlose, dem Café mit Herz auf St. Pauli. Andreas erzählt unserem Reporter Tobias Bug von seinem Leben, von erfüllten und geplatzten Träumen.
Fröhliche Kinder auf dem St. Martins-Umzug. An der einen Hand die Mama, in der anderen die helle Laterne. So ziehen die Kleinen los. Über ihnen thront im Dunkeln der Turm der Hamburger St. Michaeliskirche. Es ist kalt. Am Fuße der Kirche steht eine Frau in abgewetzten Klamotten. Sie wirkt verwirrt. Sie sucht einen Schlafplatz. Vor dem Gemeindehaus am Hamburger Michel übernachten jede Nacht Obdachlose, auch in der bittersten Kälte.
Hier geht's ums nackte Überleben. Ich weiß von einer Frau, die hat unten am Michel geschlafen, schon älter, aus irgendwelchen Gründen vergessen zuzudecken, erfroren.
Die obdachlose Frau, von der Andreas spricht, wurde eines Morgens im vergangenen Winter tot in ihrem Schlafsack gefunden. Auch Andreas lebt auf der Straße. Gemeinsam mit seiner Hündin Akira, einem Husky.
Also sie fühlt sich auf alle Fälle im Winter wohler als im Sommer, weil es sind halt Samojeden, also Polarhunde, die stecken locker bis minus 45 Grad weg. Also bei den Temperaturen kriege ich dann schon Probleme. Ich habe einen festen Platz, ich schlafe auf einem Parkdeck, also es ist überdacht, aber halt im Freien.
Andreas hat nicht immer auf der Straße gelebt. Er wuchs bei seinen Großeltern in Schweden auf. Seine Eltern lebten in Suhl in der damaligen DDR. Sie hatten keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Andreas' Vater war Bergbauingenieur und seine Mutter arbeitete in der schwedischen Botschaft in Berlin. Sie pendelte täglich. Mit 7 Jahren, die Mutter hatte inzwischen die Leitung einer Handelsfirma übernommen, kam Andreas zurück zu den Eltern in die DDR. Seine Mutter war Schwedin. Und auch er hatte die schwedische Staatsbürgerschaft. Er hatte deshalb das Privileg, zum Einkaufen in die BRD oder zum Urlaub nach Skandinavien fahren zu dürfen. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Doch der junge Mann hatte andere Ziele.
Ich wollte immer Abitur haben. Da ich halt kein Arbeiter- und Bauernkind war, wurde ich erstmal zum Abitur gar nicht zugelassen.
Das wollte Andreas nicht akzeptieren. Er legte etliche Beschwerden bei der Kreisschulverwaltung und anderen Behörden ein. Schließlich bekam er ein Angebot. Er durfte auf die erweiterte Oberschule gehen, musste aber im Gegenzug seine schwedische Staatsbürgerschaft abgeben. Er ließ sich auf den ungleichen Handel ein und erfüllte sich den Traum vom Abitur.
In jungen Jahren waren meine Träume sehr erfolgsorientiert. Ich wollte vieles. Vorrangig eine ordentliche Berufsausbildung, ordentliche Schulausbildung mit vielen Hindernissen habe ich das dann mir auch erfüllt, weil Träume kann man nur sich selber erfüllen. Ich meine, wenn man beruflich sich alles erfüllt hat, dann ist man ja in einem Alter, wo man denkt, okay, Familie, Kinder etc. pp. Dann ändert sich natürlich der Charakter von Träumen oder Vorstellungen, wie man sein weiteres Leben planen will.
Nach der Wende durfte Andreas endlich studieren. Als Student in Jena lernte er seine Frau kennen. Nach dem Abschluss zogen die Kinderärztin und der Informatiker nach Wismar an die Ostsee. Dort fing Andreas als Systemoperator auf einer großen Werft an.
Ja, doch, ein Traum war schon klar. Wer lebt nicht gerne an der Ostsee? Meine Arbeit auf der Werft in Wismar hat mir Spaß gemacht. Also es war schon schön.
Doch Andreas konnte das frische Glück in Beruf und Familie nicht lange genießen.
Und das habe ich dann so lange gemacht, bis meine Stelle mehr oder weniger wegrationalisiert worden ist. Unmittelbar danach ist durch einen Unfall meine Frau ums Leben gekommen. Und das war dann halt der Knackpunkt, dass ich dann nach Hamburg gekommen bin und auf der Straße lebe.
Zwar lebt Andreas auf der Straße, den Drogen ist er aber im Gegensatz zu vielen anderen Obdachlosen nicht verfallen. Er arbeitet jeden Tag als Ehrenamtlicher im Café mit Herz im Gebäude des alten Hafenkrankenhauses auf St. Pauli. Jan Marquardt leitet die Anlaufstelle für Obdachlose, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Er erklärt, wie das Café den Obdachlosen hilft.
Frühstück, Mittagessen, Kleiderkammer, Sozialberatung. Einmal die Woche ist ein Arzt hier, zweimal die Woche zahnärztliche Sprechstunde. Und die Gäste können hier auch noch duschen, Wäsche waschen und vor allem ein bisschen Ruhe vor dem Alltag da draußen haben. Das heißt, bei den Mahlzeiten hier in Ruhe sitzen. Wir achten auch darauf, dass wir hier eine sehr ruhige Atmosphäre haben.
Jan war bis Juli 2018 Europageschäftsführer einer amerikanischen Firmengruppe. Er hatte einen sicheren Job und verdiente gutes Geld. Vor gut 5 Jahren half er dann eine Woche lang in der Elmshorner Bahnhofsmission aus. Für ihn völlig fremdes Terrain. Die Arbeit mit Menschen packte ihn. Also entschied er sich im Herbst 2017, ein Sabbatjahr zu machen. Er arbeitete ein halbes Jahr in der Seemannsmission in Harburg.
Während dieser 6 Monate habe ich für mich entschieden, dass ich nicht wieder zurück möchte ins Wirtschaftsleben, sondern mich im sozialen Bereich engagieren möchte.
Jan kehrte nie wieder zurück in die Wirtschaft. Im Herbst dieses Jahres fing er dann schließlich als Leiter im Café mit Herz an. Seine Einrichtung hilft Obdachlosen auch bei der Wohnungssuche. Sogar eine Postadresse können sie sich dort einrichten. Sie bekommen auch Kleider und Schlafsäcke. Das Café mit Herz ist eine Art Rundum-Sorglos-Paket für Obdachlose.
Und da sind wir schon, wie ich meine, ein Helfer beim Erfüllen von Träumen. Da hat jeder seine eigene Geschichte und die gilt es auch zu respektieren, ohne Frage. Aber trotzdem ist da eine Sehnsucht, ein Traum nach einem guten Leben, nach einem geregelten Leben. Das ist ohne Frage da.
Zurück zu unserem Obdachlosen Andreas. Auch er verbringt im Café mit Herz den Tag. Nachts ist er alleine mit seiner Hündin Akira. Er lebt auf der Straße. Verbittert ist er aber trotzdem nicht.
Ich habe meinen Hund. Ich habe viele Freunde. Ich habe hier ein bisschen was zu tun. Ich habe ein bisschen Geld. Ja, doch, ich könnte sagen, eine gewisse Form von glücklich bin ich schon. Man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass es sich mal ändert.
Das Café mit Herz auf St. Pauli und seine Gäste freuen sich übrigens über Spenden. Zum Beispiel über Klamotten für die Kleiderkammer. Wenn ihr helfen wollt, googelt einfach Café mit Herz oder geht direkt auf cafemitherz.de.
Micro Europa.
Micro Europa.
Erinnert ihr euch, was ihr letzte Nacht geträumt habt? Nehmt ihr eure Träume einfach so hin, wie sie kommen, oder denkt ihr noch viel darüber nach? Wie wir mit Bildern und Botschaften umgehen sollten, die uns jede Nacht begegnen, damit hat sich Max Nölke beschäftigt.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths.
Martin Luther King hatte einen Traum von Gleichberechtigung. Rio Reiser hat geträumt, der Winter wäre vorbei. Und Axel Fischer träumte von Amsterdam. Jeder Mensch träumt, und zwar jede Nacht, auch wenn wir uns manchmal nicht erinnern können. Seit seiner Existenz versucht der Mensch, hinter dieses Mysterium zu kommen. Das Mysterium des Träumens. Hat das, was wir träumen, immer eine psychische Bedeutung? Oder ist eine Zigarre, von der wir träumen, auch einfach mal eine Zigarre, ohne verborgene Botschaft unseres Unterbewusstseins?
Wenn Menschen sozusagen regelmäßig ihre Träume, die sie erinnern, nicht beachten, sondern einfach als Unfug abtun, hört das Träumen irgendwann auf. Weil das Unbewusste sagt sich sozusagen, also wenn da oben keiner sitzt, der sich dafür interessiert und das ernst nimmt, dann brauchen wir auch keine Träume zu produzieren, da nimmt es ja sowieso nicht ernst. Ja? Also das Unbewusste ist wirklich interessiert daran an Wachstum und an seelischem Wachstum unserer Person.
Gerold Hiebsch ist Facharzt für Psychiatrie und Neurobiologie. Er führt seit 30 Jahren eine Praxis in Halle und ist begeisterter Traumdeuter.
Der Mensch braucht es, dass das Gehirn träumen kann, sonst werden wir krank. Also Sigmund Freud hat ja gesagt, die Träume sind der Königsweg zum Unbewussten, also die Via Regia zum Unbewussten. Und das ist ja vielleicht auch das bedeutendste Werk von ihm, die Traumdeutung, wo er also in der modernen Zeit sozusagen eine Möglichkeit, ein Inventar geboten hat, mit der, dessen Hilfe wir Träume deuten können.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien.
Wir träumen alle anderthalb Stunden im sogenannten REM-Schlaf, dem Rapid Eye Movement. Eine Schlafphase, die durch unsere Augenbewegung bei geschlossenen Lidern gekennzeichnet ist. In einer Nacht haben wir 4 bis 6 komplexe Traumgeschichten und mehrere Kurzträume. Und jeder kennt das. Manchmal fühlt sich ein Traum wahnsinnig real an. Dann wachen wir auf und merken erst, wie skurril das Szenario war. Auf einmal konnten wir fliegen, Häuser standen auf dem Kopf und Tiere konnten sprechen. Wie sind solche Sequenzen zu deuten? Haben sie wirklich eine tiefere Bedeutung oder spinnt sich das Unterbewusstsein da nur irgendetwas zusammen?
Das Unbewusste ist wirklich unbewusst. Und das Unbewusste, das ist die Idee, ist im Grunde raum- und zeitlos. Das kennt sowas wie unsere reale Welt, wo es eine Dreidimensionalität gibt und wo es eine zeitliche Abfolge gibt, kennt das Unbewusste nicht. Und deshalb kann man plötzlich im Traum fliegen und dann fällt plötzlich das Haus zusammen und ist Streichholzschachtel groß und so. Diese reale Welt, die an bestimmte Dinge gebunden ist, von Ursache und Wirkung und so weiter, wie wir sie kennen, die gibt's im Traum nicht. Und deshalb ist manches so skurril, aber deshalb ist vieles eben auch affektiv so hoch besetzt.
Freud war der Meinung, es gibt Mechanismen in uns, die aktiv dagegen steuern, dass gewisse Dinge das Bewusstsein erreichen. Im Schlaf wird dann die kognitive Hemmung reduziert, sodass ein Teil des Unbewussten ins Bewusstsein gelangt.
Es gibt einen manifesten Trauminhalt und einen latenten Trauminhalt. Der manifeste Trauminhalt ist der, den wir erinnern. Also wir erinnern die Geschichte, wir sind da und da lang gegangen und dann kam der Bus und dann kam der Mensch und dann hat es geregnet und so. Das ist der manifeste. Und der latente Trauminhalt ist der, der eigentlich damit verborgen wird hinter der Geschichte. Also weil selbst im Traum, so wie im Bewusstsein ja auch, gibt es noch einen Zensor, der im Grunde in unserer Psyche, ist die Theorie von Freud, der im Grunde noch auswählt, was ins Bewusstsein kommen sollte und was nicht. Um uns zu schützen vor Angst, vor Schuld, vor Schamgefühlen, vor solchen Dingen, ja.
Daher ist die erste Voraussetzung zur Traumanalyse die, sich an seinen Traum zu erinnern. Dem Erinnerten weisen wir dann eine Bedeutung zu. Mit dem Traumdeuter lässt sich aus dem erinnerten, manifesten Trauminhalt der latente Trauminhalt herausschälen.
Und wenn das gelingt, das ist eben das Beeindruckende, deshalb bin ich auch mache ich das so leidenschaftlich gern, weil wenn das gelingt, löst das in dem, der den Traum hatte und den erzählt hat, immer auch eine affektive Beteiligung aus, die für den Außenstehenden oft gar nicht nachvollziehbar ist, weil plötzlich wird etwas verstehbar.
Alle unsere Träume werden wir vermutlich nie verstehen. Bekanntlich erwähnte bereits das Alte Testament die Traumdeutung. Im Buch Mose schaut Jakob im Traum auf eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Er sieht Engel, die auf- und absteigen. Das ist nun über 2000 Jahre her. Und bis heute ist weder die Religion noch die Wissenschaft vollends hinter das Mysterium Traum gelangt.
Der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Vielleicht gibt es Dinge, die der Mensch gar nicht verstehen soll. Manchmal ist es ja auch bequem, Dinge einfach zu tun, ohne sie zu hinterfragen. Das Träumen gehört definitiv zu einer solchen Bequemlichkeit. Genauso wie Musik hören. Hier ist Bobby Darin mit Dreamlover.
Dreamlover.
dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true, and the hand that I can hold, I feel you near as I grow old. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. Cause I want a girl to call.
Superkräfte besitzen, mit der Lieblingsschauspielerin oder dem Lieblingsschauspieler knutschen oder sich einfach mal kurz an den Strand von Hawaii beamen. Träume könnten immer so schön sein, wenn sie sich denn steuern ließen. Mit luziden Träumen soll das möglich sein. Melanie Weimann hat den ehemaligen Traumforscher und Arzt Jürgen Hoppe aus Hamburg getroffen und über beeinflussbare Träume gesprochen.
Ist es wirklich möglich, seine Träume selbst zu steuern? Und wie lerne ich das? Jürgen Hoppe ist promovierter Arzt im Ruhestand. Sein Fachgebiet, die Neurologie und Psychologie mit Zusatztitel Schlafmedizin. In Hamburg war er von 1985 bis 2013 als Oberarzt der neurologischen Abteilung der Asklepios-Klinik in Hamburg-Wandsbek tätig. Dort hat er 1988 ein Schlaflabor aufgebaut und bis zu seinem Ruhestand geleitet. Hier hat er Menschen mit den unterschiedlichsten Schlafstörungen behandelt. Unter anderem kam er dort auch mit der Methode des luziden Träumens in Berührung.
Luzides Träumen oder Klarträumen bezeichnet letztlich ein Phänomen, im Traum zu wissen, dass man träumt, um dann den Trauminhalt gegebenenfalls willentlich beeinflussen zu können. Es gibt Menschen, die das spontan können, aber viele müssten doch mit sehr viel Mühe sich dort heranarbeiten. Bei 50% der Menschen, die haben sowas mal erlebt, ohne zu wissen, was das eigentlich dann wirklich gewesen war. Aber nur deutlich weniger haben dann solche Träume etwas regelmäßiger, ein paar Mal im Monat oder auch vielleicht nur ein paar Mal im Jahr, nur ganz selten, dass es bei einigen dann wirklich jede Nacht auftreten kann.
Sich seine Träume zu erarbeiten, ist nicht nur im realen Leben eine große Herausforderung. Luzides Träumen zu erlernen, funktioniert nicht von heute auf morgen. Der Träumer oder die Träumerin muss sich intensiv mit seinen oder ihren Träumen beschäftigen und vor allem verstehen, dass er oder sie überhaupt gerade träumt.
Wichtig ist es, dass man sich auch mit den Träumen wieder befasst, damit auch häufig Träume erinnert werden, indem man ein Traumtagebuch führt und dass man sozusagen Realitätschecks am Tag macht. Also das Gehirn muss sich immer wieder fragen, ist das, was jetzt abläuft, Realität oder ist es ein Traum? Nicht? Sie sitzen da, ich frage mich, ist das Traum oder ist das Realität? Mehrfach muss man das trainieren und dann kann man, wiederholt sich das dann, diese Frage, oder besteht die Möglichkeit, dass sich die wiederholen.
Doch man könne sich zunächst nicht sicher sein, ob das, was man erlebt, wirklich ein Traum ist.
Und dazu kann man bestimmte Checks machen, die nur im Traum funktionieren, zum Beispiel, dass man die Nase zuhält und den Mund zulässt und dann versucht, durch bei geschlossenem Mund und bei zugehaltener Nase ein- und auszuatmen. Das gelingt im luziden Traum, das gelingt aber nicht in der Realität, und so kann man das unterscheiden. Es gibt auch andere Checks noch, da muss man sehen, was einem da am besten passt.
Luzides Träumen tritt meist in der Rapid-Eye-Movement-Phase, kurz REM-Schlafphase, auf. Ob jemand gerade luzid träumt, lässt sich zwar von außen gar nicht so leicht erkennen, dennoch hat man es im Schlaflabor geschafft, Beweise dafür zu finden.
Bei Probanden, die das sehr gut konnten, hat man im EEG Zeichen gefunden, mit denen sie sich bemerkbar machen können. Normalerweise ist im Traumschlaf die Muskulatur blockiert, aber die Augenbewegungen sind nicht blockiert. Das heißt, die Augenbewegungen sind eine Möglichkeit, etwas nach außen zu melden, und so ist es auch gemacht worden. Man hat dann den Probanden gesagt, wenn sie ins Bett gehen und luzides Träumen auftritt, dann bewegen sie die Augen zum Beispiel dreimal nach rechts und dreimal nach links. Und das konnte man dann mit der Schlafpolygraphie aufzeichnen und hatte dann einen Beweis dazu, dass eben Signale aus dem Traumschlaf heraus wirklich nach außen kommunizierbar sind.
Die Traumforschung nennt luzides Träumen als eine Möglichkeit, aus der sogenannten Kontinuitätshypothese auszubrechen. Hoppe sagt, nach dieser Hypothese bestehe eine Kontinuität zwischen Wach- und Schlaferleben, dass also das Befinden eines Menschen am Tag und in der Nacht zusammenhängen.
Erlebnisse des Tages werden in der Nacht eingespeichert und beeinflussen die Nacht, und Erlebnisse der Nacht fließen in die Befindlichkeit des Tages dann ein. Und letztlich ist es eben so, dass uns Träume einen Einblick in diesen Informationsprozess in der Nacht geben.
Die Erlebnisse aus unseren Träumen sind Tagesereignisse, die auch mehrere Monate oder sogar Jahre zurückliegen können. Die von den meisten gefürchteten Albträume können deshalb bei Menschen sogar über Monate oder Jahre auftreten, ohne dass man daraus ausbrechen könnte. Mit luzidem Träumen kann man versuchen, seine Albträume zu einem positiven Ende zu steuern.
Dabei ist es so, dass man eben in einem Albtraum dann im Traum an bestimmten Kriterien fest, an der Bizarrheit zum Beispiel des Traums, plötzlich erkennt, dass es ein Traum ist, und dann vielleicht ein Gegner, der dort ist, ein böses Tier oder einen bösen Menschen, dann eben auch besser Widerstand leisten kann oder eine Diskussion auch mit dem Betroffenen führen kann und so die Angst des Träumens oder des Albtraums dann auch vermindern kann.
Aber nicht nur in der Schlafmedizin soll luzides Träumen Wirkungen haben. Es gibt auch Theorien, dass Profisportler und Profisportlerinnen durch luzides Träumen Fähigkeiten und Bewegungsabläufe in ihrem Sport verbessern können. Noch einmal Jürgen Hoppe.
In einem sportwissenschaftlichen Institut in Bern in der Schweiz hat einer der Professoren dort doch auch Versuche mit Sportlern gemacht, die dann im Traum bestimmte Bewegungsabläufe trainiert haben. Und er hat auch festgestellt, dass es einige der Sportler gab, die das gar nicht trainieren mussten, sondern schon vorher die Fähigkeit hatten, ihre Bewegungsabläufe im Traum nochmal zu perfektionieren.
Also nachdem ich Inception gesehen habe, war ich von luziden Träumen auch total fasziniert und habe dann eine Zeit lang diese Realitätschecks gemacht. Ich habe dann auch immer meine Finger gezählt, da man im Traum scheinbar nie 5 Finger an der Hand hat. Da kommt man sich dann am Tag ziemlich doof vor, aber nach ein paar Wochen hat es tatsächlich dann zum ersten Mal im Traum geklappt und ich konnte alles steuern. Aber immer wenn ich gerade zum Fliegen ansetzen wollte, ja, da bin ich vor Aufregung aufgewacht. Fliegen können, so lautet oft auch die Antwort, wenn man Kinder nach ihren Träumen fragt. Manchmal ist es auch einfach ein Besuch im Disneyland, ein Hund oder einfach nur ein großes Eis. Aber welche Träume haben Kinder, die wissen, dass sie sterben werden? Ute Nerge ist die Gründerin des Kinderhospizes Sternenbrücke in Hamburg-Rissen. Sie und Sabine Behrendt, die dort als Trauerbegleiterin arbeitet, berichten von Träumen, die erfüllt werden konnten. Ein Beitrag von Lisa Sophie Kropp.
Draußen ist es kalt und windig.
Drinnen wird man mit einem Lächeln begrüßt. An den gelben Wänden hängen über 200 Sterne mit Kindernamen. Die Sternenbrücke ist ein Kinderhospiz in der Nähe von Hamburg. Und obwohl hier Kinder mit lebensbegrenzten Erkrankungen im Mittelpunkt stehen, überwiegt das Leben an diesem Ort.
Der große Unterschied zwischen einem Erwachsenenhospiz und einem Kinderhospiz ist, dass wir Entlastungspflege anbieten. Das heißt, die Kinder kommen nicht erst am Lebensende ins Kinderhospiz, sondern in dem Moment, wo eine lebensbegrenzende Erkrankung diagnostiziert worden ist, können sie zu uns kommen.
Ute Nerger hat vor 16 Jahren die Sternbrücke gegründet. Seitdem kommen Familien hierher, um ein Stück Normalität zu haben. Eine Auszeit zu nehmen, in der nicht nur die Erkrankung des Kindes im Vordergrund steht.
Natürlich kommt in erster Linie erst einmal, ja, das Schönste wäre natürlich, wenn ich gesund werden würde. Ja, das ist der Traum, den wir alle hier haben. Und auch alle, die hier arbeiten, würden es ihnen wünschen. Aber dennoch ist das dieses Ziel nicht zu erreichen.
Trotzdem versuchen die Mitarbeiter der Sternbrücke, den Kindern und jungen Erwachsenen einige ihrer Träume zu erfüllen. Gesunde Menschen würden oft nach etwas Höherem streben und besondere Träume haben. Das sieht auch Sabine Behren so. Sie war zunächst als Kinderkrankenschwester in der Sternbrücke tätig und arbeitet nun schon seit Herbst 2016 als Trauerbegleiterin.
Also es sind keine Träume im Sinne von Luftschlössern oder irgendwelchen Dingen.
In der Sternbrücke seien die Träume manchmal ganz klein. Dazu gehören zum Beispiel neue technische Highlights für den Elektrorollstuhl. Diese geben den Kindern und jungen Erwachsenen ein wenig Selbstständigkeit wieder.
Die Träume sind ziemlich realistisch. Die haben immer mit dem Leben an sich zu tun, mit Selbstständigkeit, auch mit Lebensqualität.
Bei den Wünschen und Träumen ging es oft auch um die Vergangenheit, um die Zeit, in der sie noch gesund waren. Die jungen Erwachsenen, die muskelerkrankt sind, können oft nicht mal mehr ihre Finger bewegen oder ihr Smartphone bedienen. Sie fühlen sich in ihren Körpern gefangen.
Etwas zusammentun zu können, ist da nicht mehr möglich.
Im letzten Jahr konnte die Sternbrücke diesen jungen Erwachsenen einen Traum erfüllen, einen Jugendtraum. Hier können sie sich mit ihren Freunden treffen und mal nicht nur an ihre Erkrankung denken. Es wurden extra Mundstücke angefertigt, mit denen sie zusammen mit ihren Freunden Nintendo spielen können. Und das sind dann gar nicht mehr so kleine Träume, die erfüllt werden konnten. Einer der größeren Träume war eine Hochzeit, die im Garten der Sternbrücke stattfand. Ein Junge wollte gerne den Namen seines Vaters annehmen und dafür mussten seine Eltern heiraten.
Das war Gänsehaut pur.
Da der Junge schon zu schwach war, um mit zum Standesamt zu kommen, organisierten die Mitarbeiter der Sternbrücke die Hochzeit im Garten. Sie bastelten Dekorationen, schneiderten das Hochzeitskleid und feierten alle zusammen unter blauem Himmel.
Und wie er strahlend vor mir stand, wirklich auf wackeligen Beinen, unterstützt von den Pflegekräften, sagt: Ute, frag mal, wie ich jetzt heiße.
Ein kleiner Moment, der das Leben bereichert und die Erfüllung eines Traums für den erkrankten Jungen.
Manchmal braucht man eben, um unseren jungen Erwachsenen und Kindern eine Freude zu machen, einen Traum zu erfüllen, eigentlich nur ein Herz und zwei Hände.
Als Trauerbegleiterin arbeitet Sabine Behren mit den Familien zusammen, um einen Weg zu finden, mit der Trauer umzugehen. Oft geht es bei den letzten Träumen der Kinder um nichts Materielles und auch nicht um sie selbst.
Viele von den erkrankten Kindern, die wollen einfach nur, dass alles gut wird.
Es soll einfach alles gut werden. Das klingt nach einem so einfachen und kleinen Wunsch, über den wir als gesunde Menschen viel zu selten nachdenken. Oft sind es die kleinen Momente, die das Leben bereichern.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir manchmal verlernen, weil wir sind den ganzen Tag so beschäftigt mit allen möglichen Dingen, dass man sich selber oft vergisst. Man sieht die Not der anderen, man sieht, was es da für Probleme gibt und man möchte gerne helfen. Aber ich glaube, um gut helfen zu können, muss man auch gut zu sich selbst sein.
Draußen vor der Sternbrücke ist es immer noch kalt. Aber innerlich bleiben das herzliche Gefühl und die Wärme. In dem Kinderhospiz verbringen lebensbegrenzt erkrankte Kinder und ihre Familien eine Auszeit und oft ihre letzten Tage. An der Wand im Eingangsbereich steht das Leitbild der Sternbrücke. Es empfängt einen, wenn man ankommt, und man nimmt es mit, wenn man wieder geht. Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.
Ihr hört immer noch Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute sprechen wir über Träume. Träume sind für uns alle etwas Besonderes. Diesen Leitsatz sollten wir uns vielleicht öfter zu Herzen nehmen. So lernen wir dann auch wieder eher die kleinen Momente zu genießen und die kleinen Träume zu verwirklichen, als an den großen Träumen zu scheitern. Wer seine großen Träume verwirklicht hat und auch nie müde wurde, das zu betonen, ist der New Yorker Rapper Notorious B.I.G. Hier ist er mit Juicy.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing.
To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Piece to Raw D, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. And personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew's lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with me on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Mad Label. Yeah.
Nicht nur die Wissenschaft versucht das Mysterium Träume zu entschlüsseln, auch in der spirituellen Welt sind Träume seit jeher von zentraler Bedeutung. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich mit der Schamanin und Traumdeuterin Kira Seidel zum Interview getroffen.
Ja, ich bin Kira Seidel aus Hamburg und ich bin Heilerin, Schamanin, vielleicht auch ein Medium, wie mich andere so nennen, aber das ist gar nicht wichtig. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren, seit über 40 Jahren mit Heilung, mit Schamanismus, mit Träumen hauptsächlich auch. Ja, und da kommt immer so ganz viel zusammen.
Wie kamst du denn dazu, dich intensiv mit Träumen zu beschäftigen? Gab es da einen Traum, der irgendwie als Auslöser fungiert?
Ja, es gab, als ich 14 war, gab es einen Traum, der mich immer wieder beschäftigt hat und ich konnte damit aber zu der Zeit gar nichts anfangen. Ich habe dann angefangen, meine Träume zu analysieren, also aufzuschreiben und habe dann später gemerkt, diese Dinge, die passieren einfach. die passieren und es sind manchmal Warnungen, Hinweise, die man bekommt und ein Traumtagebuch hat mich also dahin geführt auch, ne?
Warum träumen wir überhaupt?
Na, jeder Mensch hat täglich ja zigtausend Dinge zu verarbeiten, das ist ganz klar. Und das beschäftigt uns auch nach wie vor im Traum, beziehungsweise in der Schlafphase. Na, jeder Mensch träumt, jeder.
Warum glaubst du, kommt einem im Traum selbst so das Absurdeste immer so normal vor?
Ja, weil man denkt, es ist so, ne? Wie im Film geht das ja einfach so ab, wie im Film. Aber letztendlich verstehen wir das meistens nicht, was der Traum uns sagen will.
Das Gefühl habe ich nämlich auch, wenn man zum Beispiel mit Traumforschern über Träume spricht, dann hat man zwar schon das Gefühl, dass man schon sehr viel darüber weiß, aber so ein paar Mysterien gibt's ja dennoch. Wie ist es denn in der, ich sag mal, spirituellen Welt? Ist man sich da einig, was Träume sind und wo die herkommen?
Nein, da ist man sich auch nicht einig. Da gibt es die Version und die Version. Also jeder hat da wahrscheinlich so seinen eigenen Part, wo er dran glaubt oder wo er dran denkt. Aber nun gut, ich bin seit vielen Jahren mit den spirituellen Dingen beschäftigt und ich habe viele Sachen erlebt, auch auf der spirituellen Ebene, auch durch ein Nahtoderlebnis. Und manchmal denkt man, habe ich das jetzt geträumt oder war das jetzt eine Vision oder was war das jetzt eigentlich? Aber je mehr man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, desto mehr Klarheit kriegt man da auch.
Wenn Leute jetzt zu dir kommen, die zum Beispiel von Albträumen geplagt sind oder ein Trauma haben, das dann nachts immer wieder auftaucht, wie gehst du mit den Leuten dann um?
Okay, wenn jemand kommt und hat Albträume und Traumata, dann löse ich das mit einem schamanischen Ritual auf. Also, weil Albträume muss man nicht haben. Aber ich gucke natürlich sehr genau, was ist die Ursache dafür, was beschäftigt den oder wovor hat der überhaupt Angst. Das ist ein roter Faden, der zieht sich zurück bis in die Kindheit oder manchmal sogar noch davor. Manchmal sind das sogar Übertragungsmuster von den Eltern, weil die Mutter eben sehr viel Angst gehabt hat. Das kriegt das Kind in der Schwangerschaft alles mit. Also da muss man schon genau hingucken. Aber man kann diese Sachen auflösen, gerade wenn das Albträume und naja, noch Schlimmeres sind, ne?
Wie läuft denn so ein Ritual ab, von dem du gesprochen hast?
Ich lege sie erstmal so flach und sage ihnen also eine Stunde. Ich nehme dann Kontakt zur Seele auf und rassel dann über sie rüber und so weiter. Also es ist ein Teil vom Ritual. Ja, wenn ich dann Kontakt zur Seele aufgenommen habe und sie damit einverstanden sind, dass ich das machen darf, dann gibt es eine Segnung und nehme ich Kontakt zur Seele auf und dann sehe ich praktisch den Lebensweg. Ich sehe genau die Station, die sie bewegen oder wo das Traumata sitzt. Zum Beispiel wie ein Highway, so ein hügeliger Highway. Da sind die Ölflecken drauf zum Beispiel und die lösche ich dann aus. Also und ich warte so lange, bis er wirklich weg ist, damit auch wirklich nichts übrig bleibt. Oder es ist ein Bootssteg mit Wasserflecken und Krafttiere, zum Beispiel der Delfin hilft mir dann dabei, diese Flecken zu beseitigen. Und wenn das dann alles sauber ist, dann geht es denen wieder gut. Das heißt, die können sich sehr wohl erinnern, das ist keine Gehirnwäsche, aber die haben keine Emotionen mehr, sie haben keine Schmerzen mehr, keine Albträume mehr und keine Schmerzen, das ist das Wichtigste, ne?
Wie bildet man sich denn auf diesem Traumgebiet aus? Ist das Wissen, das man sich anliest oder gibt es eine Art Mentor, den man da hat?
Dafür gibt es keine Ausbildung. Und es gibt zahlreiche Bücher, die vielleicht Menschen lesen können oder versuchen sie sich dann dran. Aber ich bilde nun mal ganz was anderes aus. Ich bilde im Schamanismus und in Heiltechniken aus. Deswegen, das kommt dann. Ich sage immer zu meinen Schülern, achtet auf eure Träume, legt euch das und das beiseite und dann sprechen wir drüber. Also das sind so Sachen, die ich dann weitergeben kann aus meiner langjährigen Erfahrung. Weil ansonsten schreibe ich ein Buch über Besprechen und Heiltechniken und Kristallheilung geht. Und ich denke, das hilft vielen Menschen auch schon weiter.
Du hast ja von Träumen gesprochen, dass sie manchmal Visionen sein können und dann real werden. Hast du dafür auch ein Beispiel?
Ja, ich habe da ganz viele Beispiele, aber ich nenne mal das Wichtigste für mich in meinem Leben war, ich habe einen Traum gehabt, und habe ein weißes Haus gesehen mit Säulen und vielen Räumen, mit Pool. Und das war ist auch ein Wunschtraum natürlich auch, aber ich habe es gesehen. So, und dann habe ich das aufgezeichnet, was ich gesehen habe, die einzelnen Räume, den Grundriss, all das. Ich habe das ausgemessen und dann habe ich das einem befreundeten Stadtplaner gegeben, also einen Architekten, der hat das nochmal überarbeitet. Ja, und das Haus ist entstanden. Ich habe praktisch ein Grundstück gekauft auf Snake Island, das ist eine Insel von Nigeria, und habe da meinen Traum verwirklicht. Und genau das empfehle ich einfach jedem. Lebt eure Träume.
Ja, lebe deinen Traum. Wenn das mal so einfach wäre. Die YouTube- und Instagram-Influencer David Boost und Lukas Litt haben genau das geschafft. Zumindest sagen sie das. Ihre Liebe zu Autos und Motorrädern haben sie zum Beruf gemacht. Mehrere Hunderttausende sehen auf YouTube und Instagram tägliche Einblicke in ihren Alltag. Yannick Golek hat sie besucht.
So klingt es, wenn David Bost und Lukas, der unter dem Künstlernamen Lukas Litt auftritt, ihren Arbeitsplatz betreten. Zumindest ein Teil davon. Zum YouTuber-Dasein gehört natürlich auch viel Arbeit am Schnittplatz. Auf ihren Motorrädern sind die beiden regelmäßig auf Straßen und Rennstrecken unterwegs. Sie filmen Fahrten, sprechen über Umbauten an ihren Maschinen. Damit haben sie es in der deutschen Motorradszene zu großer Bekanntheit gebracht. Dass sie mit ihrer Leidenschaft für Motorräder irgendwann Geld verdienen würden, haben sie keineswegs von langer Hand geplant. Beide wollten aber schon immer hoch hinaus.
Ich wollte immer Astronaut werden. Also will ich vielleicht irgendwo immer noch. Vielleicht werde ich das ja auch, weiß man ja nie. Ja, zweite Karriere anstreben.
Auch Lukas Litt hat schon in Kindertagen vom Fliegen geträumt.
Mein Kindheitstraum war damals eigentlich immer Pilot zu werden. Das habe ich leider nie geschafft. Mein Abschluss war immer zu schlecht. Aber ich muss sagen, als Lebenstraum war tatsächlich mein erstes Motorrad, was ich mir gekauft habe. Dann also schon ein Lebenstraum.
Freunde und Bekannte haben bei den beiden die Begeisterung für das Motorrad geweckt. Bei Lukas Litt war es eine relativ spontane Idee.
In der Uni hatte ich meinen Kumpel Marlon kennengelernt und der hat gesagt, so, ich habe jetzt hier meinen Führerschein gemacht und ich will jetzt auf der Straße fahren. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war das für mich so selbstverständlich, dass ich dann sage, ja gut, mache ich jetzt auch mit. Und dann habe ich relativ schnell einen Führerschein gemacht.
David Bosts erster Kontakt mit Motorrädern kam durch eine kleine Meinungsverschiedenheit zustande. Was ist besser, Auto oder Motorrad? Diese Diskussion führte der zu dieser Zeit 15-Jährige mit einem seiner Schulkameraden. Damals war er noch im Team Auto.
Irgendwann hat er mich dann mal mitgenommen und so bin ich zum Motorradfahren gekommen. Und ich war natürlich direkt instant angesteckt mit dem Motorradvirus und wollte dann auch direkt meinen Motorradführerschein machen. Hab alles verkauft an PlayStation und alles, was ich hatte, damit ich mir das eben leisten konnte.
Lukas Litt hat über 150.000 Abonnenten auf YouTube. David Bost folgen rund 320.000. Beide starteten ihre YouTube-Karrieren als Hobby und aus der reinen Freude an Videos. Dass Lukas Litt sein Hobby zum Beruf machen konnte, ist für ihn auch heute noch ein wenig surreal.
Ich habe jetzt nie davon geträumt, dass ich jetzt YouTuber werde oder so. Das hat sich irgendwie entwickelt. Eigentlich war so mein Weg, ich studiere, ich mache meine Wirtschaftspsychologie und dann arbeite ich irgendwo im Human Resource Management oder so und fertig. Also in gewisser Weise kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt bei Presse-Events bin oder irgendwelche verrückten Reisen machen, die mit Motorradfahren zu tun haben, dann sitzt man schon abends beim Bierchen und denkt sich so, das ist schon verrückt.
David Bost träumte schon früh davon, mehr aus seinem Hobby rauszuholen. Damit kam irgendwann der Wunsch, das Motorradfahren zum Beruf zu machen. Angefangen hat es mit dem Trainieren von Wheelies, dem Fahren nur auf dem Hinterrad.
Also es war immer der Traum. Als ich wirklich dann jeden Tag angefangen habe zu trainieren, habe ich immer gesagt, so, wenn ich irgendwann mal mit dem Motorradfahren, nur mit dem Motorradfahren mein Geld verdiene, dann bin ich garantiert der glücklichste Mann auf Erden. Also ich habe nicht mit dem Motorradfahren angefangen, um damit Geld zu verdienen, sondern es war einfach der Wunsch. Das war der Hintergrund. Ich hätte gerne den ganzen Tag mit Motorradfahren verbracht. Und dann geht's natürlich nur, wenn du damit auch dein Geld verdienst, genau.
Heute hat David Bost genau das erreicht. Gemeinsam mit dem YouTuber Blackout wohnt er in einer Hamburger WG, in der sich alles um Motorräder dreht. Weil die Garage bereits randvoll ist, steht eine Maschine in der Loggia. Doch sollte jeder Mensch große Träume verfolgen? Oder ist es besser, realistisch zu bleiben? David Bost hat eine klare Meinung dazu.
Großträumen. So groß, wie es nur geht. Weil, was ist schon realistisch? Eigentlich ist das realistisch, was du dir vorstellst.
Erst kürzlich hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt.
Im September habe ich mir mein erstes Sportgerät in Sachen Automobil gekauft, und zwar ein Lotus Exige.
Wie verhindert man, dass ein Traum irgendwann zur Normalität verkümmert? Dass man es nicht mehr zu schätzen weiß, wenn man sein Ziel erst einmal erreicht hat?
Ich erinnere mich eigentlich immer an meine Vergangenheit, an meine Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, weil ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Und immer wenn ich auf mein Motorrad steige, mich in meinen Transporter setze oder eben in den Lotus, dann weiß ich, dass das was ganz Besonderes ist gerade. Und dann habe ich auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Also habe ich meistens sowieso, aber dann noch ein breiteres.
Also wir verändern ja immer viel beim Motorrad. So, das macht es auf jeden Fall schon besonders. Also ich habe ja ein Supersportbike, ein gebrauchtes damals gekauft und umgebaut. Sobald man, ich glaube, Dinge nochmal selber bezahlt und selber Hand anlegt, dann hält es schon sehr, sehr lange. Also ich gucke mir die heutzutage auch immer noch an, die Maschine, und denke mir so, ja, das ist richtig cool und das war eine richtig geile Erinnerung.
Aber wie funktioniert das mit dem Traum verwirklichen? Wo fängt man an, wenn ein großes Ziel unerreichbar scheint?
Machen. Einfach tun. Nicht viel labern, nicht verschieben, sondern machen. So, setz dir ein Ziel und dann fängst du an. Du fängst morgen an. Was willst du erreichen? Das und das? Okay, dann steh verdammt nochmal früh auf, krieg deinen Arsch aus dem Bett. Und wenn du dann am Tag all das abgearbeitet hast, was du dir vorgenommen hast und draufblickst, dann weißt du, dass du was geschaffen hast und dann hast du einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Dabei sei es besonders wichtig, dran zu bleiben, sagt David Bost.
Und wenn du das täglich verfolgst, das ist ja das Wichtige, diese Kontinuität. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Dann kommst du dahin, wo du hin möchtest.
Es kann passieren, dass jemand einem Steine in den Weg legt, dass man auf Menschen trifft, die versuchen, einen auszubremsen. Lukas Litt hat dieses Szenario erlebt.
Ich habe auch viel immer bekommen, warum machst du das? Das ist doch voll langweilig, das brauchst du nicht. Heutzutage reden dann viele dann so, ja, den Lukas, den kenne ich, der hat das damals schon immer gemacht. Das ist tatsächlich immer dieses, man wird belächelt und am Ende wollen dann aber irgendwie schon viele mit dir befreundet sein oder die sagen dann, sie kennen dich oder so.
Das führt zu der Frage, wie geht man mit so einer Situation um? Wie schafft man es, sich diesem negativen Einfluss zu entziehen?
Es ist häufig immer so ein Motivationsspruch, so glaubt an euch selbst, macht es weiter. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein großer Teil davon. Also kann ich eigentlich nur sagen, wenn ihr eine Leidenschaft habt, dann zieht das einfach durch. Wobei es kommen vielleicht auch Tage, wo ihr selber sagt, oh, das funktioniert vielleicht nicht so gut. Aber macht einfach weiter, bis es euch keinen Spaß mehr macht. Und dann kann man aufhören und dann sucht man sich vielleicht was Neues.
Ob sich die beiden bald vom Motorradfahren abwenden, um etwas Neues zu machen? Aktuell klingt es jedenfalls so gar nicht danach.
Ich könnte mir es gerade nicht vorstellen, nicht täglich irgendwie mal Stories zu machen, Fotos zu posten oder Videos zu bearbeiten.
Also ich werde fahren, solange ich kann. Ich glaube, so ein Opi mit 80, der noch auf dem Hinterrad rumcruist, wäre ganz cool, stelle ich mir cool vor. Meine Enkelkinder werden dann, die ich hoffentlich haben werde, dann auch nicht schlecht staunen, wenn der Opi da im Wheelie um die Ecke kommt, beim nächsten Brunch. Oh, Martin had a dream, Martin had
it. Now I'm living at my dreams through the rapping. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von Mikro Europa. Heute produziert von Studierenden des Masterstudiengangs Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. An den Reglern saß heute Johannes Maschmann, Redaktion Ulrich Hägele. Wenn ihr die einzelnen Beiträge noch einmal nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Homepage mikro-europa.de tun. Und besucht auf jeden Fall auch unser Online-Magazin www.fink.hamburg. Damit entlasse ich euch in den Mittagsschlaf. Bis bald. Am Mikrofon war Dustin Balsing.